Ich schalte dich jetzt ein.
Gut. Muss ich da Bildschirm irgendwie sperren oder so? Oder?
Ja,
ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. Ne? Mache ich nochmal eben die Jacke zu und tue es in die Tasche. Dann kann da eigentlich hoffentlich nicht so viel mit passieren.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft. Wir berichten hier aus dem kulturellen Leben im Oldenburger Land. Wir sprechen mit Menschen, die die Kultur im Oldenburger Land mitgestalten. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen.
Ich bin heute zu Gast in Seefeld. Das ist ein Dorf östlich des Jadebusens in der Gemeinde Stadtland in der Wesermarsch. Ich bin hier in der Seefelder Mühle und es finden hier seit über 30 Jahren Kulturveranstaltungen statt. Und das quasi mitten auf dem platten Land. Zusammen mit mir hergefahren ist der Nachfolger von Anton im freiwilligen sozialen Jahr, Till Dobe. Hallo Till.
Moin Moin.
Ich treffe mich hier mit Gesche Bleustein, der Geschäftsführerin der Seefelder Mühle. Gesche ist eine sehr umtriebige Akteurin der Kulturszene und wir werden heute über viele verschiedene Themen sprechen. Doch als erstes möchte Gesche uns die Mühle vorstellen und uns mit uns einen kleinen Rundgang machen. Darum legen wir auch direkt los. Erstmal hallo Gesche.
Moin.
Gesche, seit 3 Jahren leitest du die Seefelder Mühle. Was ist das für eine Mühle?
Ja, die Seefelder Mühle ist eine historische Mühle, ein Denkmal einerseits. Das ist der Ausgangspunkt, den die Initiative hier hat. Mhm. Und mittlerweile ist es aber ein soziokulturelles Zentrum mit einem breiten Angebot an Kulturveranstaltungen und Workshops und Kursen und Gruppen und ein Treffpunkt mit Café für Seefeld und darüber hinaus.
In dem Café sind wir jetzt gerade, aber wir wollten eigentlich zuerst in die Mühle gehen und das tun wir jetzt.
Das tun wir. Wir gehen mal hinten raus. Ja, unsere Mühle kommt ursprünglich aus Oldenburg. Die stand am Stau bis 1875 und wurde dann umgesetzt, weil es wahrscheinlich in Oldenburg mittlerweile zu voll wurde und nicht mehr genug Wind für die Mühlen war. Also die Stadt war zu dicht bebaut dann irgendwann. Die stand mal am Stau. Ungefähr da, wo der Schwan heute ist, wer das kennt. Und ja, seit 1875 steht sie hier in Seefeld und wurde auch erstmal als Windmühle genutzt zum Mahlen von Korn. Okay. Bis in die 60er Jahre wurde hier Korn gemahlen. Es gab dann später auch einen Maschinenraum im Nebengebäude, wo ein großer Motor war, der dann das Mahlwerk angetrieben hat, weil man eben mit der Modernisierung dann vom Wind doch wegging.
Okay.
Und irgendwann in den 60ern konnte die Mühle sich dann wirtschaftlich aber eben nicht mehr halten und wurde erstmal lange brachliegen gelassen, bis in den Mitte der 80er Jahren ein Ehepaar hier aufs Land zog und das Gebäude kaufte und restaurierte. Da fanden sich die ersten Aktivisten zusammen, die sich zusammengeschlossen haben, um das Denkmal zu erhalten in erster Linie und auch schon die Idee hatten, es für kulturelle Zwecke zu nutzen.
Also und die wollten gar nicht selber Mehl malen?
Nee, das hatten sie gar nicht vor, aber sie wollten das Ensemble erhalten. Es gibt ja auch noch ein Müllerhaus auf dem Gelände, was schon damals zur Mühle dazugehörte. Und der Käufer hat eben da gewohnt und diese Mühle wurde gemeinschaftlich mit Menschen aus dem Dorf und umzu erhalten und mit Leben gefüllt.
Ja, wir sind jetzt hier mittendrin. Es ist ein leerer Raum. Erst auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sehe ich verschiedene Bilder an der Wand. Was macht man hier?
Genau, unsere Mühle ist ein Galerieholländer. Die heißen wirklich so, also ein holländisches Modell mit einer Holzgalerie um den Mühlenkopf sozusagen. Deswegen Galerieholländer. Aber wir nehmen das doppeldeutig und haben jetzt eine Kunstgalerie in unserem Holländer.
Gute Idee.
Und hier finden regelmäßig verschiedene Ausstellungen von regionalen und überregionalen Künstlern statt, die ehrenamtlich kuratiert werden von einer Kunstpädagogin und Künstlerin. Maike Janssen macht das seit 30 Jahren, eigentlich seit Gründung des Vereins und auch immer noch in Zusammenarbeit mit uns vom Kulturzentrum werden die Künstler ausgesucht und deren Ausstellungen hier präsentiert.
Gibt es großen Andrang von den Künstlern, die hier ausstellen wollen? Oder wie kommt Frau Janssen darauf, wer hier auszustellen ist? Gibt es da Kriterien?
Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Manche schreiben uns an, dann besprechen wir das. Es muss ja auch irgendwie zu uns passen. Mhm. Es muss auch räumlich passen. Also ganz großformatige Bilder zum Beispiel kriegen wir hier dann nicht rein, ganz praktisch gedacht. Aber es gibt verschiedene Wege. Frau Janssen macht auch ganz viel Recherche und recherchiert selbst Künstler. Ihre Tochter ist selbst auch Künstlerin und über die Kunsthochschule in Leipzig kommen da auch immer wieder Kontakte zustande, dass eben Menschen aus der ganzen Republik letztendlich zu uns kommen. Und wir gucken aber auch immer, was ist hier vor Ort, wer ist hier künstlerisch aktiv. Die nächste Ausstellung zum Beispiel ist von Andreas Reiberg, der in Jever lebt und arbeitet. Und da natürlich auch wieder Regionalität und Kunst zusammenbringt, was wir immer ganz besonders schätzen hier. Also wir gucken schon, dass die Themen sowohl wie die Ästhetik zu uns passen. Wir wollen die Menschen hier im ländlichen Raum schon ein bisschen herausfordern, aber wir wollen sie auch nicht verschrecken. Mhm. Und es wird sowohl in der Mühle ausgestellt als auch im Kaffeeraum. Mhm. Und viele Menschen, die einfach ins Café kommen, sind dann auf einmal mit Kunst konfrontiert. Und das ist aber genau unser Konzept, dass sie so mittendrin sitzen. Mhm. Und auch wenn sie gar nicht extra für die Ausstellung kommen, trotzdem was davon erleben können und vielleicht ja dann auch noch den Rest in der Mühle sich ansehen.
Ja. Oder zumindest drüber sprechen.
Genau.
Sehr schön. Können wir auch hochgehen?
Auf jeden Fall.
Mhm. Jetzt eine Holztreppe hoch.
Ja, Achtung. Auf den Kopf aufpassen.
Ich sehe schon, hier sind die Mühlsteine. Da, wo die Action passiert.
Genau, wir sind jetzt auf dem Steinboden. Das ist noch sozusagen der museale Teil unserer Mühle, wo eben die Original-Mühlsteine noch zu finden sind und große Trichter, in die das Getreide kam, damit es gemahlen wird. Mhm. Auch so ein paar museale Teile. Hier haben wir noch eine frühindustrielle kleine Mühle sozusagen, die maschinell angetrieben wurde. Und hier kann man so ein bisschen einen Eindruck von der Technik bekommen, die da drin steckt.
Ja. Guck mal, ist das eine Miniaturmühle?
Ja, das ist eine Miniaturmühle. Da kann man sehen, wie man die Steine gewechselt hat. Da gab es nämlich so einen großen Schwenkbalken. Mhm. Und da konnte man den Stein einhaken.
Ach, wie krass.
Und dann rüberschwenken und wieder absetzen und tauschen.
Ja.
Oder pflegen. Diese Rillen mussten nämlich regelmäßig nachgezogen werden bei den Steinen.
Also richtig vom Steinhauer nachgehauen.
Genau.
Aber es ist spannend, weil diese Form von den Mühlensteinen, die kenne ich.
Ja?
Also die, aus irgendeinem Grund habe ich die ständig irgendwo rumliegen sehen, sage ich mal. Ja. Wurden dann einfach nicht mehr gebraucht und verfielen dann so ein bisschen.
Ja, genau. Ich glaube, wenn man drauf achtet, findet man öfter nochmal so alte Mühlsteine. Ja. Es gab ja unglaublich viele Mühlen früher. Also eigentlich hatte jedes Dorf seine eigene Mühle, wenn nicht sogar zwei. Mhm. Und die Grundgebäude stehen auch häufig noch, aber die meisten haben eben keine Flügel mehr, weil die einfach... Irgendwann sind die eben vergammelt, irgendwann sind sie kaputt. Und als Privatmensch sowas zu ersetzen, was man nicht wirklich nutzt, das kann sich kaum jemand erlauben.
Die Flügel sind immer aus Holz, oder?
Wir haben jetzt welche aus Metall. Ach so. Das wurde auch bei den Windmühlen dann irgendwann erneuert. Ja. Ganz ursprünglich sind sie aus Holz, aber auch die historischen hatten schon Metallflügel ab einer gewissen Zeit.
Okay.
Genau, in Stadtland gibt es noch zwei Mühlen mit Flügeln. Mhm. Es gibt auch noch die Moorseer Mühle und die ist wirklich ein Museum, wo eben auch das Müllerhandwerk gezeigt wird. Und wir haben gesagt, wir machen eben mehr den Kulturteil dazu.
Die werden wir auch noch besuchen. Magst du uns noch was zu dem Verein erzählen? Also du hast gesagt, hier haben sich viele Menschen eingebracht und soweit ich weiß, haben die dann einen Verein gegründet. Ja, erzähl.
Genau, 1987 haben sie sich zusammengefunden, um das De Seefelder Möhl e.V. zu gründen, also noch auf Plattdeutsch. Da ging es um Kultur- und Heimatpflege, was auch so die Brücke war zwischen den Menschen aus dem Dorf, die sich engagiert haben, und manchen, die eben zugezogen waren. Also unsere zweite Vorsitzende, Cornelia Iber-Rebentisch, ist zugezogen, wie man auch heute noch sagt irgendwie. Die kommt eigentlich aus dem Sauerland und die hat es eben beruflich hierher verschlagen. Mhm. Und das war eine ganz gute Gelegenheit, sich kennenzulernen. Und so war eine der ersten Veranstaltungen auch Musik und Tanz vor dem Müll. Ja, der Verein ist seitdem stetig gewachsen. Es war wirklich erst eine Handvoll Leute, die sich auch ehrenamtlich engagiert haben. Inzwischen haben wir über 300 Mitglieder und 60 Ehrenamtliche, die auch wirklich regelmäßig da sind und verschiedene Gruppen leiten und anbieten oder eben das Denkmal pflegen. Freiwillige Müller sind bei uns. Mhm. Oder auch ihr Know-how zum Beispiel bei einem Chor einbringen, den sie leiten und hier das Kulturangebot unterstützen.
Und die freiwilligen Müller, machen die hier noch Mehl?
Nee, wir malen kein Mehl mehr, weil das verträgt sich dann nicht mit der Kunstausstellung. So eine, wenn man Mehl malt, dann hat man unglaublich viel Staub Und da haben wir dann irgendwann oder recht früh schon gesagt, nee, das geht nicht so gut zusammen. Dann kommen die Künstler nicht, wenn hinterher alles voller Mehlstaub ist.
Das kann ich verstehen. Das machen die dann in der Moorseermühle?
Ne? Das machen die in der Moorseermühle, aber unsere Mühle lassen wir regelmäßig drehen. Also zum Landfrauenmarkt, der einmal im Monat stattfindet zum Beispiel. Flügel, genau, die Flügel. Ja, okay. Genau, die Flügel der Mühle lassen wir regelmäßig drehen.
Okay, ja schön. Können wir auch auf die, wie heißt das, die Balustrade? Die
Galerie.
Die Galerie, können wir da auch aufgehen?
Ja, natürlich. Ja, man darf auch nur mit jemandem von der Mühle raus, weil das sonst doch so ein paar Gefahrenquellen birgt. Und man muss ein bisschen schwindelfrei sein.
Ja, das merke ich gerade. Ja, aber es ist schon beeindruckend. Jetzt ist man dem Flügel ganz nah.
Ja, jetzt stehen wir hier quasi direkt unterm Flügel. Die sind auch ganz schön groß, finde ich.
Auf der Galerie macht Till ein Foto von Gesche und mir, aber uns wird sehr schnell kalt und darum gehen wir wieder nach drinnen. Genauer gesagt, wir gehen ins Müllerhaus. Dort sind ein paar Kursräume und ein etwas größerer Besprechungsraum und dort unterhalten Gesche und ich uns weiter.
Was gefällt dir denn am meisten hier an der Arbeit?
Ja, ich finde das sehr bereichernd, mit verschiedenen Generationen zusammenzuarbeiten für die Sache, nämlich dafür, dass Kultur auch im ländlichen Raum stattfindet, dass nicht alles immer nur in der Stadt sein muss, sondern wir auch hier vor Ort richtig toll was auf die Beine stellen können, wenn wir uns gemeinsam anstrengen. Ja. Und das funktioniert ja wirklich gut mit den ganzen Ehrenamtlichen, die uns unterstützen. Und das ist ein schönes Arbeiten.
Schön. Magst du auch noch ein paar Zahlen sagen, wie viele Besucher ihr habt?
Wir haben im Jahr im Schnitt 25.000 Besucher oder Nutzer, sagen wir. Also Menschen kommen eben auch wieder für Kurse oder öfter mal Kaffee trinken oder sich die Ausstellung anzusehen. Und insgesamt sind das eben so 25.000 Menschen im Jahr. Wir haben auch an die 400 Angebote jedes Jahr, wenn wir alles zusammenzählen. Also auch die wöchentlichen Kurse, aber eben auch die Konzerte und Ausstellungstage und Workshops und Kurse, die wir anbieten.
Das ist eine ganze Menge für so eine kleine Mühle.
Das würde ich auch sagen.
Und was sind das für Kurse?
Ja, das kann ganz verschieden sein. Wir probieren immer mal was Neues aus. Wir haben viel im kunsthandwerklichen Bereich, zum Beispiel Weidenflechten für Haus und Garten. Aber auch jetzt neue Handlettering haben wir angeboten, was sehr gut angenommen wird, was bereits zum dritten Mal ausgebucht ist. Sketchnoting hatten wir auch letztens neu dabei. Dann gibt es auch den beliebten Webkurs, wo man selber Kissen weben kann für den Garten mit unserer Webmeisterin, die das auch ehrenamtlich macht. Und ab und zu haben wir noch mal ganz was anderes dazwischen. Naturkosmetik kann man bei uns regelmäßig lernen, selbst herzustellen. Und wir lassen uns immer mal was Neues einfallen.
Wobei vieles davon klingt auch so nach altem Handwerk, das ihr bewahrt. Also Weben, das sind ja so Techniken, die man gar nicht mehr im Alltag so ausübt. Ne?
Genau, also wir schlagen da gern den Bogen, aber auch mit der Kunst oder dem Kreativen zusammen. Und ich denke, das spiegelt eigentlich auch ganz gut eben das ganze Zentrum wider, was ja auch ein altes Gebäude, eine alte Mühle genommen hat, um sie kreativ umzunutzen.
Gesche, du hast Theaterwissenschaften studiert, soweit ich weiß?
Fast, Kulturwissenschaften habe ich studiert. Genau. Also genau genommen szenische Künste in Hildesheim an der Uni. Und der Hauptpunkt war schon Theaterwissenschaften, aber das ist ein interdisziplinärer Studiengang, wo ich also auch Kulturpolitik als Nebenfach hatte und Medien und Musik. Und da wird dann an der Uni auch viel Wert drauf gelegt, dass man über den Tellerrand hinaus guckt und eben auch viel selber probiert.
Okay. Szenische, was war das?
Szenische Künste.
Szenische Künste, was genau heißt denn das? Was macht man denn da?
Oder? Ja, da, das ist eine...
Ist das nicht Theater?
Das ist eine es ist eine Nebenkategorie der Kulturwissenschaften mit einem Schwerpunkt Theater dort an der Uni. Also im Prinzip steht auf meinem Abschluss auch Kulturwissenschaftlerin im Studiengang Szenische Künste, der eben auf Theaterwissenschaften dann schon konzentriert ist, aber nicht nur, sondern ein bisschen offen den Blick auf die Kulturlandschaft wirft.
Du kommst aber ursprünglich aus der Wesermarsch?
Ich komme aus der Wesermarsch. Ich komme aus Harriawurp bei Brake. Das ist ein kleines Dörfchen, gehört zur Stadt Brake.
Ah ja. Was hast du nach dem Studium gemacht?
Ich hatte gleich nach dem Studium meine erste Stelle am Oldenburgischen Staatstheater. Also als ich so am Diplom schreiben war, war dort eine Stelle ausgeschrieben, die ich interessant fand. Ich habe nämlich über Bürgerbühnen geschrieben, meinen Abschluss, wo es darum geht, mit Menschen aus der jeweiligen Stadt Theater zu machen. Also das war so eine neue Theaterform zu der Zeit. 2012 war das. Und da ging das los. In Mannheim hat sich eine Bürgerbühne gegründet und auch in Dresden. Das waren so die Vorreiter. Und in Oldenburg gab es schon lange ein ähnliches Konstrukt, fand ich dann, nämlich die August-Hinrichs-Bühne, die mit dem Staatstheater Niederdeutsches Theater macht. Ist insofern ein bisschen anders, dass das wirklich Amateurschauspieler sind, die das teilweise auf einem sehr hohen Niveau seit vielen, vielen Jahren machen. Aber eben auch diese Kooperation von Menschen aus der Stadt mit dem Staatstheater machen zusammen tolle Produktionen. Und diese Stelle war ausgeschrieben und da dachte ich, da bewerbe ich mich jetzt mal. Es muss ja auch nicht immer gleich klappen, aber dann wollten die mich gleich haben. Und ich musste auf einmal ganz schnell mein Diplom noch fertig schreiben und stand schon so mit einem Fuß da im Theater und ja, hatte dann eine sehr spannende und lehrreiche Zeit.
Wie lange warst du da?
3 Jahre war ich am Staatstheater in Oldenburg. Wow.
Genau. Und die Position nannte sich dann Dramaturgin?
Da war ich Dramaturgin fürs Niederdeutsche Schauspiel.
Und was macht man als Dramaturgin? War so ganz doof gefragt.
Ja, ist gar nicht doof. Das ist so ein Beruf, da hat eigentlich kaum jemand eine Idee von, weil ich sage immer gerne, einen guten Dramaturgen merkt man daran, dass man ihn nicht merkt. Okay. Also ein Kernbereich eines Dramaturgen oder einer Dramaturgin ist es, bei den Proben darauf zu achten, verstehe ich das als Zuschauer? Also man sitzt als erster Zuschauer, als Anwalt des Publikums sozusagen in den Proben und ist mit der Regie in engem Austausch, ob man das, was die Regie erzählen möchte, als Zuschauer auch verstehen kann. Auf der anderen Seite ist man auch der Anwalt der Kunst, dem Publikum gegenüber. Also als Dramaturg ist man immer an der Schnittstelle zwischen Kunst und Publikum und muss in beide Seiten vermitteln. Und dazu gehören dann auch Publikumsgespräche und Texte, die eben vermitteln, fürs Programmheft zu erstellen, zum Beispiel, so eine vermittelnde Funktion, die aber auch das Konzept des Theaters prägt. Es ist auch Aufgabenbereich der Dramaturgie, die Stücke auszuwählen und zu überlegen, wer soll die Regie führen und wie ist die Besetzung. Das macht man nicht alleine, das haben wir auch da immer im Team gemacht, aber das sind auch alles Aufgaben einer Dramaturgin. Neben allem, was sonst noch anfällt an organisatorischen Dingen in so einem großen Theater, muss man natürlich auch mit allen Abteilungen immer eng zusammenarbeiten.
Das klingt ganz schön vielfältig und ganz schön komplex.
Das ist es beides, genau. Es ist ein ganz toller, spannender Beruf, aber es ist auch ein sehr anstrengender Beruf.
Ja. Ist auch kein 9-to-5-Job, ne? Weil man ja bei den Proben wahrscheinlich...
Genau. Also am Theater kann man davon ausgehen, dass man auch häufig spät nachts noch da anzutreffen ist und die Proben eben am Abend liegen, natürlich auch die Aufführungen. Und das ist schon eine ganz spannende Welt, aber auch eine sehr zehrende Welt.
Hast du auch mal selber geschauspielert?
In der Uni habe ich auch viel gespielt. Das war in Hildesheim der Ansatz, dass man auch selber Theater machen muss, um zu verstehen, wie es funktioniert, wenn man auf der Bühne steht sozusagen. Und ich war auch in Oldenburg am Staatstheater schon im Jugendclub, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und da konnte ich auch so ein bisschen Bühnenluft schnuppern.
Nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Kulturwissenschaften zu studieren? Wolltest du das schon immer machen?
Jein, also man muss sich dann ja, wenn es Richtung Abi geht, irgendwie überlegen, was man dann danach machen möchte. Und ich war in diesem Jugendclub in Oldenburg und mir war relativ klar, dass ich gerne Theater machen möchte. Und die Theaterpädagogin, die den Club geleitet hat, Hanna Puka, die ist auch immer noch da und macht da ganz großartige Projekte, die hat in Hildesheim studiert und die hat mir so ein bisschen erzählt von dem Studiengang, weil mir war schon klar, ich möchte nicht Schauspielerin werden. Dafür bin ich dann doch nicht extrovertiert genug vielleicht. Oder also ich habe schon gern Theater gespielt, aber das war mir relativ klar, dass ich nicht hauptberuflich auf der Bühne stehen möchte. Und sie hat mir eben von diesem Studiengang erzählt, der einem letztendlich auch sehr viele Möglichkeiten beruflich noch offen lässt und auch ein längeres Aufnahmeverfahren hatte. Also man musste erst ein Bewerbungsschreiben verfassen, ein Motivationsschreiben, dann musste man dorthin fahren und eine Klausur schreiben. Dann hatte man nochmal persönliche Gespräche mit einem der Dozenten, wo man auch eine kleine künstlerische Arbeit vorbereiten sollte. Und genau, aber ich wollte da gerne studieren. Das ist auch ein ganz kleiner Studiengang. Da werden nur 10 bis 15 Leute genommen im Jahr. Und darum auch dieses Auswahlverfahren. Und da habe ich mich dann soweit durchgeboxt und war dann auch froh, dass ich da genommen wurde. Ich hatte mich auch noch an anderen Unis für wirklich Theaterwissenschaften beworben. Aber ich bin wirklich froh, dass ich da genommen wurde, weil es so einen praktischen Ansatz hatte. Also immer Theorie und Praxis zusammen dort gesehen werden und vermittelt werden. Mhm. Und man nicht nur so rein fachlich, wissenschaftlich drauf guckt, sondern auch aus der Praxis immer.
Okay. Und die Uni selber, hat dir die auch gefallen? Oder Hildesheim, würdest du das empfehlen, da zu studieren?
Ja, ist eine nette kleine Uni. Also die ist, das Hauptgebäude ist ein 70er-Jahre-Bau. Das ist nicht so das ästhetische Erlebnis. Aber die Kulturwissenschaften sind tatsächlich auf der Domäne Marienburg untergebracht, was quasi eine Burg ist. Also nicht so eine Burg mit vielen Zinnen und Türmchen, aber schon also ein großer, großer Gutshof mit einem Turm und mittelalterlichen Gemäuern, die auch erst kürzlich umfangreich saniert wurden. Und das ist natürlich wirklich ein toller Ort, wo man einerseits seinen Erprobungsraum hat, so auch seinen gesicherten Raum, aber andererseits auch immer wieder die Möglichkeit hat, etwas zu präsentieren. Und in Hildesheim gibt es auch das Theaterhaus, was für die freie Theaterszene ein ganz wichtiger Ort ist, wo nämlich gerade die Studierenden der Kulturwissenschaften und der Theaterstudiengänge dort einen Raum haben, auch außerhalb der Uni Inszenierungen zu zeigen. Und das ist so der erste Schritt ins Theatermacherleben für ganz viele. Und das ist eine tolle Kombination.
Freie Theaterszene bedeutet Theater, was nicht staatlich organisiert ist. Sozusagen.
Genau, genau.
Und deine anderen 12, 14 Kommilitonen, weißt du, was die gemacht haben? Hast du noch Kontakt zu denen? Bleibt das so ein verschworener, eingeschworener Kreis?
Ja, nicht mit allen. Also wie das häufig so ist, mit ein paar hat sich der Kontakt gehalten. Eine leitet inzwischen das Theaterhaus mit, ist die künstlerische Leiterin dort. Also die ist in Hildesheim geblieben und konnte sich da etablieren. Eine andere war auch Dramaturgin am Theater, macht aber jetzt inzwischen ganz was anderes, weil das Theaterleben eben doch sehr fordernd ist. Die macht jetzt Gebäudemanagement. Okay. Also wirklich ganz was anderes, wobei ich glaube, die koordinatorischen Fähigkeiten da eben auch sehr gefragt sind.
Die kamen dann wahrscheinlich auch aus ganz Deutschland.
Genau, die kamen aus ganz Deutschland und haben sich auch wieder verteilt auf ganz Deutschland.
Aber so ein paar Fragen, zum Beispiel, kommt Till jetzt nämlich mal ins Spiel. Unser FSJler Till, den ich ja vorhin schon vorgestellt habe, möchte gerne Schauspieler werden. Mhm. Und hat sich auch schon beworben an Schauspielschulen. Und ist auch selber bereits schon seit einigen Jahren Schauspieler in der niederdeutschen Bühne Delmenhorst aktiv. Und er wird demnächst als Produktionsassistent im Verein Gaudium Frisia das Freilichttheater in Dankers begleiten.
Wow, ja. Toll.
Kannst du ihm einen Rat für die Zukunft geben?
Ja. Da schlagen total zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde sagen, wenn du dafür brennst, mach das. Es ist ein ganz toller Beruf, wenn man das will. So. Und die andere Seite mir sagt, mach dir auch klar, was für Arbeitszeiten du hast, nämlich ziemlich krasse. Es wird nicht so gut bezahlt. Das ist sicherlich nicht alles im Leben, aber es ist eben auch nicht ganz unwichtig. Und ich glaube, wenn man so beides für sich abwägt, dann wird man seinen Weg schon finden. Aber wenn man das mit Leidenschaft macht, ist es auch ein ganz, ganz toller Beruf. Und wenn du dich dafür entscheidest, wünsche ich dir alles Gute.
Ja. Gibt es so die Schule, die man besucht haben muss? Hast du da Einblick? Oder ist das egal? Also ich glaube, ich habe das mal gehört, wenn man Journalist wird, dann muss man unbedingt nach Hamburg an diese eine Journalistenakademie gegangen sein, um an bestimmte Zeitschriften zu kommen. Ist das im Theaterwesen auch so?
Also die Ernst Busch ist schon sehr renommiert, aber ich glaube, da führen viele Wege nach Rom, wie man so schön sagt. Also ich kenne Schauspieler aus allen Ausbildungsgängen, sowohl staatlichen als auch privaten Einrichtungen. Ich kenne auch Schauspieler, die nie eine richtige Ausbildung gemacht haben, die trotzdem ganz grandiose Schauspieler sind. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen für sich finden. Ich glaube, da gibt es nicht richtig und falsch.
Ja, gut. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du 3 Jahre in Oldenburg gearbeitet. Und dann?
Dann war für mich klar, dass das alles super spannend und lehrreich für mich war, aber ich so nicht den Rest meines Lebens arbeiten möchte. Und dann war natürlich das große Fragezeichen, aber was denn dann? Weil ich wollte ja immer ans Theater. Mhm. Und dann habe ich mir erstmal ein Jahr freigenommen mit meinem Freund und bin auf Weltreise gegangen. Und also wir haben uns natürlich schon ein bisschen früher entschieden, weil da muss man erstmal ein bisschen Geld sparen. Das ist ja auch nicht so mal eben. Und wir haben das aber hingekriegt.
Mit dem Fahrrad, mit dem Auto? Wie seid ihr auf Weltreise? Mit dem Kamel?
Nee, wir waren relativ konventionell unterwegs. Wir sind schon mit dem Flieger geflogen. ja, heute ist das ein noch größeres Thema. Es ist erst 5 Jahre her, aber man merkt, also ich finde das ganz spannend, wie sich das entwickelt hat, dass das Bewusstsein da doch sehr viel besser geworden ist, dass Fliegen eigentlich eben sehr schädlich ist für unsere Umwelt. Aber da waren wir noch mit dem Flieger unterwegs und wir haben aber vor Ort gesehen, dass wir viel mit Bussen und Bahnen dann unterwegs waren.
Und wart ihr wirklich überall auf der ganzen Welt oder hattet ihr so ein paar Schwerpunkte?
Nee, überall haben wir natürlich nicht geschafft, aber wir sind schon einmal rum. Wir sind erstmal nach Südostasien gefahren und haben da ein paar Monate verbracht. Dann sind wir über Australien und Neuseeland weiter nach Kanada gereist und haben noch einen kleinen Abstecher in die Karibik gemacht, nach Kuba und Curaçao und Costa Rica und dann wieder zurück. Also wirklich einmal rum, aber natürlich mussten wir uns eine Auswahl überlegen, wo wir hin wollten, weil wir auch nicht so ein Hopping machen wollten, wo wir immer nur eine Woche irgendwo sind, sondern pro Land auch wirklich am liebsten einen Monat Zeit uns genommen haben, um es auch wirklich zu erkunden.
Okay. Ja, spannend. Habt ihr einen Kiwi gesehen auf Neuseeland?
Nur im Zoo.
Das ist ja der Nationalvogel.
An dieser Stelle möchte ich das Podcast-Format auch dazu nutzen, Ihnen ganz besondere Musik nahezubringen. Ende diesen Monats, genauer am 21. November 2020, findet der Bandwettbewerb Plattsounds statt. Jedes Jahr treten hier junge Nachwuchsmusikerinnen und Musiker aus ganz Niedersachsen gegeneinander an. Das Besondere, alle Lieder sind auf Plattdeutsch. Bands wie Fettes Brot und De Fofftig Pens haben schon bewiesen, dass Plattdeutsch und moderne Musik sehr gut zusammenpassen. Und deswegen kommen beim Plattsounds-Wettbewerb auch alle Musikrichtungen vor. Hip-Hop, Elektro, Rock, Indie, Metal, Reggae, was man sich so vorstellen kann. Dieses Jahr sollte das Festival ursprünglich in Stadthagen stattfinden, aber wegen des gegenwärtigen Lockdowns findet der Wettbewerb jetzt aber digital im Stream statt. Alle Infos dazu findet ihr unter www.plattsounds.de, habe ich auch nochmal verlinkt. Aber als kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt und hier den Wilhelmshavener Majanko zu hören. Zusammen mit seinem Gefährten Andi Ernst ist Majanko seit etwa 2 Jahren auf den Bühnen in Wilhelmshaven und Umgebung zu hören und er begeistert mit sehr gefühlvoller und poetischer Musik. Sein musikalischer Beitrag für den Bandcontest dieses Jahr ist ein melancholisches Lied, wie ich finde, mit dem Lied Wies.
So rob ich in mir rein, still zu wein. Hab mich so vorgenfroch, in so jeden Tag. Die Kraft der Rote und sie ist so wie so ein Loch von da oben. Ob die Dol dort ich nicht mehr weht, war ich mit die noch morgen schon. Dem Wies geht vorgelegt, Wies deit nicht bloß für schön. De Wies ist mit stark in sich wehn. Nur täg mich nicht hoch und dreht mich nicht bloß, ich bin hier und star. Blocke nicht bloß mit den Hartensblut zwill. Jüß es dir an und den Ehen red. Nur täg mich nicht hoch und dreht mich nicht los, mit dem Haar und der Blatt und drei Weg zu's Minio. Denn will dat keiner nicht an. Club. da geht hier mehr als um mich. Ist dort Hordens Gesicht mit Bi. Ich träum nie hoch. Na, zähl mich nicht hoch und rief mich nicht aus. Ich bin hier und ist da. Kein Ahner nicht da.
Genau, wir waren ein Jahr verreist und wie das so ist, wenn man zurückkommt und noch keinen neuen Job hat, dann kriegt man erstmal bei den Eltern wieder unters Dach, die zum Glück eine Einliegerwohnung noch hatten. Also es war jetzt nicht so, dass ich in meinem Jugendzimmerchen sitzen musste mit meinem Freund. Wir hatten schon unsere eigene Wohnung. Ja, es war uns auch wichtig, das war schon so der Kompromiss. Und wir wussten noch gar nicht, wo es hingeht. Wir wussten, dass wir schon gerne in Norddeutschland bleiben wollen, aber wir haben halt angefangen zu gucken und dann habe ich ausgeschrieben gesehen, das Kulturzentrum Seefelder Mühle sucht eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer zu der Zeit, ne? Und die haben einen Kultur-Allrounder gesucht und da habe ich mich dann angesprochen gefühlt und mich, und mich beworben, weil so viele Stellen im ländlichen Raum mit Kultur gibt es eben nicht, das ist schon so. Und ja, dann passte das ganz gut.
Und du bist jetzt seit 4 Jahren?
Knapp
4 Jahren hier.
Genau.
Hier, Mensch. Was macht denn dein Freund? Magst du uns das erzählen?
Ja, der ist in Oldenburg im Bioladen, ist da auf Leitungsebene aktiv, bei Ecosion heißt er.
Mensch, da kriege ich immer unsere Kiste her.
Ja, siehst du.
Da. Schon seit bestimmt 10 Jahren, wenn nicht ja. sogar länger.
Siehst du.
Kannst mal sehen. Schönen
ja.
Gruß.
Ja, sag ich ihm.
Kiste ist super. Werde ich jetzt verlinken.
Gebe ich gerne weiter. Ja, sehr, sehr gerne.
So viel zum Thema Schleichwerbung. Genau, dann hast du hier angefangen. Aber du hast ja auch noch andere Tätigkeiten, sage ich mal, so ganz neutral. Also ich weiß, du hast ein Faible fürs Plattdeutsche beziehungsweise für Poetry Slam. Und du bist ja auch, das betrifft ja die oldenburgische Landschaft ein bisschen, du bist ja auch die Dramaturgin von dem Plattart Festival. Mhm. Und das sind ja beides Literaturthemen, könnte man sagen. Vielleicht fassen wir das mal so zusammen. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, was ist denn ein Poetry Slam?
Ja, ein Poetry Slam ist, wie fasst man das kurz zusammen? Es ist ein Format für neue Literatur. Es kommt aus den USA, hört man am Namen vielleicht schon ein bisschen, wo sich die Menschen irgendwann gedacht haben, ja, so eine Lesung mit Tisch und Wasserglas ist ja schön, aber ist auch ein bisschen spießig. Und beim Poetry Slam geht es eben auch um die Performance. Also man steht mit eigenen Texten auf der Bühne und muss ja auch ein bisschen ja, performen, also einen Mehrwert liefern. Und ein Poetry Slam Text darf alles sein, was man selbst geschrieben hat. Da gibt es keine festen Regeln.
Und es muss kein Gedicht sein mit, wie heißt denn das alles?
Es darf sich reimen, aber es muss sich nicht reimen. Okay. Genau, man kann auch, und es ist zeitlich begrenzt, aber es darf maximal 5 oder 6 Minuten. Da gibt es verschiedene Regeln. Das macht dann immer der MC, der Master of Ceremony. Okay. Der Master of Ceremony, der legt fest, wie lang die Texte für einen Slam sind. Meistens sind es 5 oder 6 Minuten und in diesem Zeitlimit muss man seinen Text dann präsentieren. Also der muss schon so geschrieben sein, dass er kurz und knackig ist. Mhm. Man darf keine Requisiten verwenden, man darf nicht singen oder nicht übermäßig singen.
Okay. Und, genau, das wollte ich gerade fragen mit präsentieren, was heißt das denn?
Ja, also man muss ein bisschen Show draus machen, man muss ihn schon fesselnd vortragen.
Also das Vorlesen oder der Vortrag ist das Spannende daran.
Genau, es ist die Kombination, eigene Texte spannend vorzutragen.
Okay. Muss aber nicht immer lustig sein, oder?
Nee, es darf auch ernst sein. Also es steht einem wirklich ganz frei, wie es inhaltlich ausgestaltet ist.
Und das findet aber nicht nur auf Englisch statt, wenn es aus den USA kommt, sondern in Deutschland wahrscheinlich auf Deutsch und auf Platt.
Und auf Plattdeutsch auch, genau. Auf Plattdeutsch gibt es auch Slams, nicht so viele. Ich mache auch ab und zu bei hochdeutschen Slams mit. Meistens gewinnt man da nicht, weil jetzt verstehen einen doch nicht alle. Oder die anderen sind auch besser vielleicht. Aber
ach so, du machst mit plattdeutschen Texten auf hochdeutschen Slams.
Genau, so, genau. Okay.
Also da bist du konsequent, nur Plattdeutsch.
Im Moment schon. Ich kann mir schon vorstellen, auch was Hochdeutsches mal zu schreiben, aber im Moment ist das so meine Nische vielleicht. Mhm. Und da bin ich ganz gut vernetzt. Deswegen ergibt sich meistens auch was mit Plattdeutsch.
Und das ist immer ein Wettbewerb?
Nicht immer. Es gibt auch Lesebühnen, wo man dann ohne Wettbewerb antritt. Aber der ursprüngliche Poetry Slam ist immer ein Wettbewerb, wo am Ende des Abends auch ein Sieger gekürt wird. Wobei es auch, eben wie bei Olympia, dabei sein ist alles. Trotzdem freut man sich natürlich, wenn man auch mal gewinnt.
Ja, natürlich. Und du hast ja schon mehrere Preise gewonnen, die ich mitbekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich habe mich gefragt, Poetry Slam kommen ja aus den USA, so in den 80er Jahren. Und gleichzeitig kam ja auch Rap aus den USA in den 80er Jahren und Hip-Hop, was ja im Prinzip auch ein lyrisches oder ein gereimtes Singen mehr ist, wo man auch ein bisschen gegeneinander antritt. Gibt es da Verbindungen oder bin ich da zu weit?
Nee, total. Das war auch ursprünglich eine Szene, die sich vermischt hat. Und man hat auch immer noch auf Poetry Slams Texte, die schon so rhythmisch sind, dass sie fast in Richtung Rap gehen. Okay. Also das ist eng verwandt. Nur beim Rap und Hip-Hop hat man ja irgendwann dann eben noch die Musikkomponente hinzugefügt, was beim Slam eben nicht so gedacht ist. Oder da auch lyrischere Formen, um da eine Offenheit zu haben. Aber das ist ganz richtig. Auch die Form und die Szene, das hat sich schon parallel entwickelt.
Sehr spannend. Da gibt es ja auch die MCs, die dann das performen. Habe ich letztens gelernt.
Ja.
Es gibt auf Netflix, kennst du das? Die Dokumentation The Evolution of Hip-Hop.
Nee.
Deswegen kam ich da überhaupt erst.
Ja, genau. Das hängt auch zusammen. Also auch diese Terminologie mit dem MC kommt auch aus dem Kontext.
Ah, okay. Mir ist Poetry Slam aus dem Hochschulkontext vor allem bekannt. Also dass Studierende das machen. Ist Poetry Slam für weiße Gebildete und Hip-Hop für andere Szenen?
Da Das ist eine interessante Frage. Da kenne ich mich jetzt in der deutschen Hip-Hop-Szene nicht genug aus. Ich nehme an, der Großteil der Poetry Slammer wird schon eher einen akademischen Bildungshintergrund haben, wobei die Szene an sich offen ist. Also auch altersmäßig, die meisten sind schon eher jünger, ich sag mal so bis Mitte 30. Aber es gibt auch ganz viele, die so mit Renteneintritt nochmal gucken, was mache ich denn jetzt? Und die Poetry Slam für sich entdecken. Und das finde ich ganz großartig, weil am schönsten finde ich so einen Slam, der wirklich gemischt ist, wo man vielleicht sogar auch schon Schüler dabei hat, die das mal probieren, auf einer Bühne zu stehen mit eigenen Texten. Mhm. Und eben bis in die Kategorie der 80-Jährigen hochgeht. Und das ist nicht selten. Also da gibt es echt einige, wo sich das dann doch sehr mischt.
Und das richtet dann eine aus und man kann sich dann bewerben und sagen, hier, ich habe auch was zu erzählen.
Genau, es gibt verschiedene Formate. Meistens kann man die Slam Master anschreiben, die ihren festen Ort haben und ihre Termine und sagen, hey, ich würde auch gerne mal dabei sein. Und wenn Platz frei ist, dann darf man mitmachen in der Regel. Je nachdem werden manchmal auch die Plätze durch die Organisatoren dann vergeben, weil die müssen ja zusehen, dass sie genug Programm haben. Klar. Also es gibt so beide Wege.
Okay, interessant. Ja, das ist jetzt die eine spannende neue Literaturform. Aber das Plattart Festival experimentiert ja auch ganz bewusst mit noch anderen Literaturformen. Magst du uns ein bisschen davon erzählen? Was ist das Plattart Festival?
Genau, das Plattart Festival ist ein Festival für neue niederdeutsche Kultur. Das kann Literatur sein, das kann aber auch Musik sein. Also es ist ein ganz interdisziplinäres Festival auch. Wir haben Rockmusik dabei, wir hatten eine Metalband, eine Punkband, die auf Plattdeutsch ihre Musik macht. Ein Poetry Slam mit den NDR-Autoren von Hör mal Bait and Toe gab es auch schon, die auch regelmäßig wieder dabei sind und eine Art Lesebühne machen, wo eben gerade so dieser Literaturansatz auch vertreten ist. Oder eine Lesung. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was machen wir denn sonst noch so? Wir machen da so viel. Also, wir machen so viel.
Nee, Quatsch, meine Frage war ja, was ist das eigentlich?
Das Plattart Festival ist ein Festival für neue niederdeutsche Kultur, das 10 Tage lang im ganzen Oldenburger Land sich mit neuen Formaten von Niederdeutsch beschäftigt und diese präsentiert und zeigt. Ein Festival der oldenburgischen Landschaft.
Was ist deine Rolle dabei?
Ich bin die Dramaturgin vom Festival.
Ah, das kennen wir jetzt ja schon.
Genau, da bin ich, darüber bin ich da auch reingerutscht. Der Job kam quasi als Option mit der Arbeit im Theater, weil meine Vorgängerin Cornelia Ehlers, die dort diese niederdeutsche Sparte maßgeblich mit aufgebaut hat, die erste Dramaturgin von Plattart war. Und das war zwar keine Zwangsverpflichtung, aber es lag recht nahe, dass ich dann gefragt wurde, ob ich denn auch diesen Job übernehmen könnte, das Plattart Festival dramaturgisch zu betreuen, was eben bedeutet, das Konzept mit der Festivalleitung zu entwickeln und auch dann organisatorisch umzusetzen. Und das fand ich natürlich ganz spannend und deswegen bin ich auch dabei geblieben. Obwohl ich jetzt nicht mehr im Theater arbeite, bin ich immer noch im Plattart-Team dabei und kann dieses Festival fortführen, was mich auch sehr freut.
Sehr schön, das freut uns auch als oldenburgische Landschaft. Jetzt haben wir ja die Corona-Krise. Wie sieht es denn im nächsten Jahr aus? 2021 war ja das nächste Festival geplant. Habt ihr da schon eine Idee, wie ihr damit umgeht?
Also es ist relativ klar, dass wir das Plattart nicht wie gewohnt zum angepeilten Termin machen können, weil im März werden wir nicht so viel draußen machen können, wie es in Corona-Bedingungen gut wäre. Wir würden für jeden Veranstaltungsort, und wir haben viele Veranstaltungsorte im ganzen Oldenburger Land, ein eigenes Hygienekonzept brauchen und umsetzen können, was wir personell schon gar nicht hinbekommen. Darum wird es sehr wahrscheinlich verschoben werden.
Wie hat dich persönlich denn die Corona-Krise getroffen als Kulturschaffende? Kulturbereich ist ja nun besonders betroffen.
Ja, da waren wir das erste Mal in der etwas paradoxen Lage, dass unsere nicht immer so sicheren Kulturjobs, die ja durch öffentliche Fördermittel auch gefördert werden, auf einmal fast sicherer waren für dieses Jahr als zum Beispiel die Jobs in unserem Café, was ich selber tragen muss. Also das war insofern beruflich eine sehr neue Erfahrung, dass wir da zumindest für die aktuelle Zeit relativ entspannt sein konnten und trotzdem aber auch in Kurzarbeit gegangen sind, weil natürlich die Sache trotzdem nicht so rosig fürs Kulturzentrum lief. Und wir müssen ja auch unsere Eigenmittel erwirtschaften, selbst wenn wir Anträge stellen können. Auf Fördermittel brauchen wir immer diesen Eigenanteil. Und da wir keine Veranstaltung machen konnten, eigentlich den Großteil des Jahres, haben wir kaum Einnahmen generieren können. Und das wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr noch sprechen. Also ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Wir sind optimistisch, aber es ist schon eine herausfordernde Zeit. Und so ganz persönlich habe ich das sehr surreal empfunden. Ich wohne auf dem Land, das fand ich da sehr gut. Das heißt, für meinen Alltag hat das gar nicht so große Veränderungen gebracht. Ich habe einen Garten angelegt über Ostern und diese Zeit genutzt. Also das war für mich eine ganz produktive Sache. Und ich war aber auch froh, dass ich viel draußen und an der frischen Luft sein konnte. Und das war immer so ein kleiner Realitätsschock, wenn man da mal einkaufen gehen musste und alle mit ihren Masken da rumliefen und man hat sich die Hände desinfiziert und man wusste gar nicht, wie man sich verhält in dieser neuen Situation. Ja. Das fand ich schon auch sehr anstrengend.
Ja, das ging mir auch so. Ich habe auch erst, also dieser Moment der Entschleunigung, den fand ich auch sehr, sehr spannend zu beobachten, also dass der gesellschaftlich stattfand, fand ich interessant. Aber dann auch eben dieses Spannungsfeld zwischen der eigenen Angst und der gesellschaftlichen Angst und dann irgendwann ging ja eh alles durcheinander, weil einige wieder gelockert haben und einige nicht.
Ja, dieses große Chaos, das fand ich auch als Kulturveranstalter sehr anstrengend, weil man wusste jetzt nie, was dürfen wir denn? Wie viele Menschen dürfen wir jetzt reinlassen oder nicht? Oder was dürfen wir jetzt tun und was wollen wir auch tun? Also wir haben ja recht früh gesagt, wir machen nicht alles, was wir dürfen, wenn wir dabei kein gutes Gefühl haben. Und das machen wir auch weiterhin so, dass wir schon kleine Veranstaltungen anbieten in dem Rahmen, der uns möglich ist, aber auch nicht alles, was man jetzt theoretisch könnte, gleich wieder aufnehmen. Das hat aber auch ganz praktische Herausforderungen. Wir können jetzt unseren Publikumsbereich gar nicht mehr so richtig planen. Wir wissen für eine Veranstaltung nicht, wie viele Plätze wir haben, weil es dürfen ja bis zu 10 Personen als Gruppe an einem Tisch zusammensitzen, wenn sie zusammenkommen. Wir dürfen aber natürlich nicht wildfremde Menschen zusammensetzen, was ich auch gut finde, das würde ich auch nicht wollen. Aber deshalb wissen wir nie so richtig, wie viele Plätze wir eigentlich haben, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob 3 Fünfergruppen sich anmelden, die an einem Tisch sitzen können, oder ob 3 Zweiergruppen sich anmelden, die dann auch wieder den Mindestabstand zueinander einhalten müssen natürlich. In einem Fall hätten wir 15 Plätze in dem gleichen Abstand, im anderen Fall hätten wir 6 Plätze. Und das ist ganz schwierig zu planen und ich glaube, ich erzähle es auch gerne, weil ich glaube, da denkt kaum jemand drüber nach. Und wir hatten jetzt Theateraufführungen mit einem Drittel des Publikums, was wir sonst reinlassen können. Und meine Kollegin, die die Plätze geplant hat, hat dann nur noch gesagt, so, ich habe noch 3,50 Meter. Und das können 2 Plätze sein mit Mindestabstand, wenn 2 Einzelpersonen sich melden. Das können aber auch 7 Plätze sein, wenn die zusammensitzen können und wollen. Und das macht es uns schon auch zusätzlich schwierig, überhaupt Veranstaltungen zu planen.
Da kann man dann ja eigentlich nur, wer zuerst kommt, kriegt dann entweder 1 oder 5 Plätze.
Ja, genau. Da müssen wir nochmal überlegen, wie wir das dann auch mit den Eintrittsgeldern regeln.
Und das auch noch, genau. Oh Gott. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Wir sind ja quasi mitten in der zweiten Welle.
Ja.
Die ersten Landkreise mussten schon wieder die Schulen schließen. Ja, wissen wir nicht, wie es weitergeht.
Nee, das weiß gerade keiner, wie es so richtig weitergehen wird.
Hofgemeinschaft, du lebst mit deinem Freund da, in der Hofgemeinschaft. Aber das heißt ja, dass auch noch andere, oder was bedeutet Hofgemeinschaft?
Ja, wir wohnen in einem alten Bauernhof von 1908 und den hat ein bekanntes Paar von uns vor 3 Jahren gekauft, für sich eben als Hof. Und da sind 2 Wohnungen noch drin. Und die haben sie vermietet. Und in einer dieser Wohnungen wohnen wir und in der anderen wohnt noch eine Person, die jetzt Lehrerin geworden ist. Und wir sind alle so in einem Alter und wohnen da relativ gemeinschaftlich. Also wir haben gemeinsam einen Garten, wir haben ein paar Hühner zusammen, wir haben da Arbeitseinsätze, weil natürlich jede Menge zu tun ist. Und nennen das so Hofgemeinschaft. Es gehört schon diesem einen Paar, was eben den Hof gekauft hat. Aber dadurch, dass wir so vieles auch gemeinsam dort machen, ist es sehr gemeinschaftlich. Und das ist eine schöne Art für mich zu leben, weil es einerseits, ja, gemeinsam schafft man mehr. Mhm. Und sei es das Hühnerfüttern, wenn die einmal im Urlaub sind, oder den Garten gießen im gleichen Fall, oder auch einfach gemeinsam zu kochen und zu wohnen dort. Mhm. Und das ist schon, ja, ein besonderes Wohnen.
Schön, ja, das glaube ich gerne. Du hast auch letztens erzählt, dass Hühner nicht schwimmen können. Das fand ich ja sehr witzig.
Ja.
Machst du das öfter? Ist das ein Format, wo du öfter für angefragt wirst? Das wäre ja so eine, vom NDR,
Ja, genau. Also ich bin seit noch gar nicht so langer Zeit auch im Pool von den Hör mal beten Toh Autoren beim NDR und kann da regelmäßig plattdeutsche Kolumnen schreiben und einsprechen und dann auch im Radio gesendet werden.
Das Kolumne war das Format.
Genau, das ja, das ist natürlich total schön und auch noch ein bisschen aufregend.
Ja, ne? Aber ist nicht so viel anders als Podcasten.
Nö, finde ich. Nö, genau. Ist nur kürzer. Also es ist gar nicht so einfach, in anderthalb Minuten eine gute Geschichte zu erzählen. Da muss schon, da müssen die Wörter schon sitzen.
Okay. Obwohl du so eine geübte Poetry-Schreiberin
bist. Ja, ich glaube, das hilft mir da schon, aber anderthalb Minuten, das ist schon knackig. Sonst habe ich ja auch immerhin die 5 Minuten beim Poetry Slam. Also da kann man schon ein bisschen ausufernder schreiben.
Stimmt. Das unterschätzt man, wie viel man in 5 Minuten alles erzählen kann.
Ja, man kann...
Unterschätzt. Also man kann da echt viel loswerden.
Das stimmt.
Mich würde auch nochmal ein ganz anderes Thema interessieren. Im Kulturbereich gerne behauptet, es gibt diese sogenannte gläserne Decke nicht. Mhm. Dass auch Frauen haben hier die gleichen Chancen und sind genauso engagiert. Du lachst schon so. Aber wenn man dann mal guckt, wer leitet denn die ganzen Einrichtungen, wer sind denn hier die Chefs eine Ebene höher, dann sind das plötzlich alles wieder Männer und die hat man dann vorher in den mittleren Ebenen nicht so richtig wahrgenommen. Da frag ich mich, ne, ich bin mal ganz persönlich, frage ich mich schon, wo kommen die her und warum werden denn nicht die Frauen, die sich hier abrackern ohne Ende? Ne? Ich meine, du bist jetzt Geschäftsführerin, das ist ja schon mal eine Ebene höher, ist aber schon ein bisschen eine Ausnahme, oder wie siehst du das?
Ja, das habe ich auch so erlebt bisher. Also im Kulturbereich sind eigentlich der Großteil der Menschen, die dort arbeiten, Frauen. Auch schon in meinem Studiengang waren 80% Frauen und 20% Männer demzufolge natürlich. Ja. Und bisher habe ich das auch immer so erlebt, dass eher die Riege der älteren Herren auch die Leitung innehat. Mhm. Ja, woran das liegt... ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da sind doch auch viele tradierte gesellschaftliche Muster am Zuge, immer noch, auch im Kulturbereich. Und ich glaube schon, dass die Hierarchien etwas flacher sind als in manch anderen Bereichen, aber sie sind trotzdem noch da. Mhm. Und ich glaube, man hat es als Frau auch im Kulturbereich immer noch, muss man ein bisschen mehr strampeln. Mhm. Und genau, ich bin jetzt Geschäftsführerin, aber auch in einem relativ kleinen Haus, muss man sagen. Mhm. Wir sind auch ein Team nur aus Frauen. Ah. Ich glaube nicht, dass es Einstellungskriterium war, aber ich glaube, es war auch passend dann. Mhm. Und es ist, glaube ich, noch eine Ausnahme.
Und wie siehst du das Diversitätskriterium? Also gibt es hier viele Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt? Also nicht hier in der Mühle, sondern überhaupt im Kulturbereich. Wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, da müssen wir auch noch echt aufholen. Ich glaube, in den größeren Städten ist da schon viel mehr Diversität vertreten als in den kleineren. Mhm. Im ländlichen Raum merkt man das generell nicht so. Ich glaube, es gibt auch nicht so viel Durchmischung oder es gibt nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund oder sie haben so sehr ihre eigenen Orte vielleicht, die wir noch mehr aufbrechen könnten. Wir bemühen uns hier im Kulturzentrum auch immer wieder den Kontakt zu suchen. Also wir haben Kochabende, wir haben indisch gekocht mit einer indischen Familie aus dem Nachbarort, wir haben syrisch gekocht mit Frauen aus Syrien. Ja, das sind immer so kleine Berührungspunkte und da können wir echt noch dran arbeiten. Und das ist aber auch gar nicht so einfach, die Menschen zu interessieren. Also das ist so eine Henne-Ei-Sache, finde ich. Wo fängt man an? Wie können wir unser Programm gestalten, dass es die Menschen interessiert? Und wie kommen die aber auch? Mhm. Wie finden die den Weg zu uns?
Ja, genau. Wie werden die auf einen aufmerksam, ja, nicht erreicht? Aber womit... Wenn man sie nicht kennt, sozusagen, wie erreicht man sie dann?
Ja, also ich glaube, Thema Diversity im ländlichen Raum, da muss noch ganz viel passieren. Mhm. Und da sind wir hier auch nicht an erster Stelle. Also wir bemühen uns, wir haben aber auch andere Arbeitsschwerpunkte so für uns definiert. Mhm. Aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, an dem man echt mal arbeiten müsste. Ja, es gibt immer so viele Acker, die man bearbeiten muss. Auch die Genderfragen zum Beispiel. Da machen wir auf jeden Fall schon mehr in dem Bereich.
Verwendet ihr hier das Gender-Sternchen, das Umstrittene?
Ah, wir sind immer noch so ein bisschen uneinig. Wir bemühen uns, mehr beide Formen zu nutzen. Und in Schrift, also in Texten, schreiben wir häufig beides aus. Ist auch lang.
Also die Doppelform.
Ja, liebe Freunde und Freundinnen, genau. Aber wir bemühen uns, alle Texte zu gendern und auch im Alltag da mehr Fokus drauf zu legen. Weil du hast es ja auch schon gesagt, es ist eigentlich ironisch, dass ein Großteil der Arbeitenden im Kulturbereich weiblich ist und man trotzdem in diesen festen Strukturen noch immer steckt, auch sprachlich. Und ich finde, wir sind da gerade an einem ganz kritischen Punkt, weil so diese offensichtliche Diskriminierung, die ist halt abgeschafft. Ne? Das hat der Feminismus schon geschafft. Also Wahlrecht zum Beispiel. Ja. Ganz großer Punkt. Das ist so offensichtlich, dass es nicht fair ist.
Genau.
Aber jetzt, das sind also unterschwellige kulturelle Dinge.
Die Feinheiten.
Und die sind viel schwieriger anzugehen, finde ich.
Viel schwieriger. Mhm. Und auch zu argumentieren teilweise.
Ja.
Weil man kann einmal auf Rechtschreibung oder auf Lesbarkeit argumentieren oder Grammatik.
Ja.
Aber man kann auch... Ja gut, so viel dazu.
Ja, es hat noch Potenzial, finde ich.
Wir hätten noch das Jan-Brandt-Buch,
ja,
beziehungsweise Thema Heimat. In Ihr Hofe, das liegt in Westoverledigen, lebte ein Schriftsteller, Jan Brandt. Und in seinem neuesten Buch erzählt er von seiner Wohnungssuche in Berlin und vom Strukturwandel in seinem ostfriesischen Heimatdorf. Dieses Buch hast du meinem Kollegen Stefan Meyer ausgeliehen, der es mir mitgab, um es dir wiederzugeben. Und währenddessen habe ich es ganz schnell auch nochmal durchgelesen. Wie fandest du das?
Ich fand das ein sehr spannendes Buch, weil ich mich da auch ein bisschen wiedergefunden habe. Also diese Pole Stadt und Land, die begleiten mich auch schon mein ganzes Leben. Weil als Kulturschaffende ist die Stadt erstmal eigentlich der natürliche Lebensraum, sage ich mal. Also da sind Kultureinrichtungen, da passiert Kultur im klassischen Verständnis eben. Während ich aber selbst auf dem Land aufgewachsen bin und das Landleben auch sehr schätze. Also ich habe ein Pferd, ich habe einen Gemüsegarten, ich finde es großartig. Also ich habe jetzt beides ausprobiert und im Moment bin ich überzeugte Landlebende. Mhm. Und Jan Brandt beschreibt in seinem Buch auch genauso einen Konflikt. Er hat sich ja eben anders entschieden. Er ist nach Berlin gegangen, aber er hadert auch mit sich selbst. Und dann gibt es dieses alte Großelternhaus, was auf einmal abgerissen werden soll. Und er nochmal so allen Mut zusammennimmt, das retten zu wollen, aber eben als Schriftsteller jetzt auch nicht zu den Topverdienern gehört, nehme ich zumindest mal an. Oder nicht so, dass man mal eben noch ein Haus kauft und das in Stand setzt. Und dann so diese Frage, will ich denn auf dem Land wohnen? Da ist ja eben nicht so viel Kultur. Was mache ich denn da? Was arbeite ich da? Was kann ich da tun? Andererseits in der Stadt auch nicht restlos zufrieden zu sein, weil zu wuselig, zu anonym, mhm, zu stressig vielleicht auch manchmal. Und eben auch nicht die Heimat, sondern auch wenn man lange da lebt, immer doch noch, man kommt halt woanders her.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein Konflikt, den viele kennen, die vielleicht dann nicht mehr da leben, wo sie herkommen oder sich irgendwann entschieden haben. Und ja, ich fand das Buch wirklich sehr spannend, weil ich mich so drin wiedergefunden habe, weil ich beide Pole habe und ich schätze die Stadt, ich schätze auch das Stadtleben, aber ich schätze auch das Landleben. Und ich glaube, mir persönlich wird immer eins von beiden ein bisschen fehlen.
Ja. Ich fand das Buch auch sehr autobiografisch, klang schon. Er hat zwar vorne geschrieben, die Namen sind geändert, aber irgendwie, wenn man mal in Westoverledigen war, dann erkennt man plötzlich alles wieder. Und er hat sogar Fotos beigelegt. Fand ich auch sehr spannend. Und er hat das Buch ja auch wirklich bewusst zweigeteilt. Er hat einmal so das Stadtleben in Berlin, in der Großstadt, und dann dieses Landleben in Ostfriesland mitten auf dem Land. Also mehr Land geht ja gar nicht, würde ich mal fast sagen. Und wir sind gerade in Stadtland.
Ja, das ist schon sehr ländlich.
Total. Aber schön. Also ich finde das auch sehr schön. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Genau, er war ja, oder ist, andersrum, man kennt das ja, wenn man von der Schule abgeht, dann hat man große Träume, man will woanders hin, man will auswandern, man will das große Leben für sich entdecken. Ne? Und nicht jeder bleibt dann in dem Ort, wo er ist, egal wie groß oder klein dieser Ort ist. Und das konnte ich nachvollziehen, fand ich auch. Ich konnte aber das Leben in Berlin nicht ganz nachvollziehen. Also das war ja vor allem seine Wohnungssuche im Vordergrund. Und zwischendurch hatte er so Beobachtungen von Menschen, die ihm da begegneten. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass dieses Berlin kann ich mir nicht vorstellen. Also ich war jetzt nicht wirklich selber in Berlin, aber das war zu fremd für mich als jemand, der immer in Oldenburg gewesen ist. Und da kam ich mir auch sehr ländlich vor.
Ja, und was er auch beschreibt, dass das Berlin, in das er gezogen ist, vor, ich glaube, auch schon 20 Jahren so ungefähr, dass es das gar nicht mehr so gibt. Also so dieser Hausbesetzergeist und dieses alternative Leben, das ist ja durch die Gentrifizierung auch dort fortlaufend, hat sich das gewandelt. Mhm. Und dass er eben auch sein Berlin gar nicht mehr so dort findet.
Ja, 20. Es hat sich um ihn herum verändert und er hat es gar nicht richtig mitgekriegt.
Ja.
Ja, das kriegt man hier aber auch, also hier meine ich jetzt Oldenburg, wo ich lebe, da kriegt man das auch mit, dass so einige Viertel sehen plötzlich komplett anders aus. Da verschwinden alte Häuser, Ecken, die man so kannte. Da sind dann schnieke Läden drin, mit denen man nichts anfangen kann. Interessant fand ich aber diese eine Sequenz, das war, wo er wieder auf dem Land war. Da gibt es ja ein ganzes Kapitel, wo er quasi 150 Jahre Geschichte der Welt in einem Kapitel zusammenfasst. Enorm.
Ich finde ganz spannend, er erzählt auch von seiner Verwandtschaft, die nach Amerika ausgewandert ist und auch seinen Besuchen dort. Und er verwebt ganz fein diese Fäden der internationalen großen Welt mit dieser kleinen ostfriesischen Heimatwelt und auch mit der Geschichte seiner Vorfahren, von denen eben einer auch zurückgekommen ist in eben jenes Elternhaus, um dann doch sein Leben nicht in den USA, sondern in Ostfriesland zu verbringen.
Genau, das fand ich auch sehr anschaulich. Ja. Und auch da müssen ja sehr detaillierte Recherchen vorangegangen sein. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. So, jetzt sind wir auch schon am Ende, fast am Ende unserer Podcast-Folge. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir noch drei Fragen offen haben. Wir sammeln die Lieblingsorte im Oldenburger Land und wollen auch deinen Lieblingsort eruieren. Wo ist es denn am schönsten im Oldenburger Land?
Ich finde, das Oldenburger Land hat viele schöne Ecken. Ich würde natürlich sagen, an der Seite von meinem Pferd ist der schönste Ort. Den kann man jetzt aber nicht so gut besuchen. Und seitdem ich hier in Seefeld arbeite, habe ich Seestädt sehr lieb gewonnen. Da kann man, es ist kein Strand, aber man kann am Wasser sitzen. Man hat da auch eine kleine Imbissbude und das ist so ganz charmant. Das ist so ganz bodenständig, Naherholung am Wasser.
Ja, schön. Und die Seeluft, ich kann sie förmlich riechen.
Ja, und die Schlickluft, bei Ebbe. Ja, immer wenn man selber am Wasser ist, ist das Wasser nicht da.
Genau. Der Begriff Heimat ist kompliziert und im Wandel, im stetigen Wandel. Aber es ist auch eine individuelle Bedeutung in diesem Begriff. Was bedeutet für dich ganz persönlich Heimat?
Ja, das finde ich eine interessante Frage. Da muss ich auch lange drüber nachdenken. Und ich glaube, Heimat ist in erster Linie ein Gefühl. Ich glaube, man kann zwischen Heimat und Zuhause unterscheiden. Die Heimat, die gibt es nur einmal für mich. So, die ist auch an meine Eltern geknüpft und an die Wesermarsch und an die Kühe und an das weite Land. Das ist so, auch wenn ich mal in der Ferne bin und Landschaften sehe, die ähnlich sind, dann fühle ich mich immer daran erinnert. Und ich glaube trotzdem, dass man ein Zuhause auch woanders haben kann. Das ist dann wieder an andere Dinge geknüpft, die auch wechseln können. Und also Heimat ist ein Gefühl für mich, was dann aber doch einen konkreten Ort beinhaltet.
Ja, danke. Aber wir beschäftigen uns auch mit den Veränderungen im Oldenburger Land. Was wird auf uns zukommen angesichts Klimawandel und Überalterung der Gesellschaft oder was es noch für Themen gibt? Was tust du in deinem Alltag, damit du weiterhin hier im Oldenburger Land leben kannst?
Naja, ich bemühe mich hier ein ansprechendes Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, wobei es gar nicht so einfach ist, jüngere Menschen zu interessieren. Also ich denke, es ist wichtig, die kleinen Orte auch lebendig zu halten. Dazu kann ein Kulturzentrum gehören, wie hier in Seefeld. Das kann aber auch schon der Laden sein, in dem man aber auch einkauft. Also ich versuche zum Beispiel regional einzukaufen, um auch kleine Läden zu erhalten, die es eben noch gibt. Und mich einzubringen, wo ich kann, in meinem Fall in meinem Reitverein zum Beispiel, um die Orte lebendig zu halten. Weil wenn die lebendig bleiben, dann ist es auch für andere Menschen attraktiv zu bleiben oder auch dazu zu kommen und da auch ein gesellschaftliches Leben zu erhalten, über die Generationen hinweg im Idealfall.
Schön.
Ja?
Kann ich nichts mehr zu sagen. das reicht.
Okay.
Doch, vielen Dank.
Gut.
Wir haben die Links und Hinweise aus der Sendung, weiterführende Tipps und Bilder zusammengesucht und diese sind auf der Webseite www.oldenburgische-landschaft.de/podcast zu finden. In der nächsten Folge habe ich zwei Nachwuchswissenschaftler bei uns im Podcast zu Gast. Die beiden Studenten Aaron Scheldwort und Janis Heide haben bei uns ein Praktikum gemacht. Sie stellen uns vor, was sie bei uns während ihres Praktikums in der Geschäftsstelle gemacht haben, denn sie haben vor allem wissenschaftliche Recherchen vorgenommen und darüber diskutiere ich mit den beiden. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, klicken Sie gern den Like-Button. Sie können auch gerne einen Kommentar dazu schreiben, denn uns interessiert Ihre Rückmeldung sehr. Hier erzählen Menschen aus dem Oldenburger Land über das Oldenburger Land, über Traditionen, über Natur und vor allem über Kultur. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen.